zwischen Hamburg und Haiti.
Hektisch, chaotisch, laut, aber faszinierend. Die angolanische Hauptstadt Luanda. Eine Sendung von Jan-Philipp Schlüter. ARD-Studio Johannesburg.
Wir Angolaner lieben den Strand und das Meer. Wir sind gerne unter Leuten, feiern mit Freunden und der Familie und relaxen zusammen.
Luanda hat diese Größe, diese Geschichte. Eine alte Lady, die der Welt immer noch viel geben kann. Für mich ist Luanda die tollste Stadt der Welt. Eine der tollsten Städte aller Zeiten. One of the greatest cities
ever. Ja, é como porco andar no asfalto.
Ja, das Panorama ist ganz nett. Aber das ist doch nicht repräsentativ für Angola. Meine Realität ist eine ganz andere. Ebenso die Realität der meisten anderen Angolaner. Bei mir löst dieser Anblick nichts Positives aus.
Luandas Ruf ist, freundlich ausgedrückt, nicht der allerbeste. Die angolanische Metropole gilt als chaotischer, lauter, überhitzter Moloch mit chronisch verstopften Straßen und krassen Arm-Reich-Gegensätzen. Aber es gibt auch die andere Seite. Luanda ist eine faszinierende Stadt. Architektonisch ein wilder Mix aus morbide verfallenden Kolonialbauten, abgenutztem afrikanischen Betonmodernismus und protzigen Glas-Stahl-Hochhaustürmen aus der Ölboom-Ära. Kulturell eine einmalige Melange aus Afrika, Portugal und Brasilien. Und die Lage, malerisch gelegen an der Bucht Bahia de Luanda mit langen weißen Sandstränden am sattblau leuchtenden Atlantik.
Luanda hat sich in seiner mehr als 400-jährigen Geschichte oft gehäutet und verändert. Manchmal manifestiert sich der Wandel als versteckte architektonische Perle im Stadtbild. Manchmal als unübersehbare Narbe einer oft schmerzhaften Entwicklung. Eine Stadt der Kontraste, wie so viele Städte und Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Die angolanische Metropole passt in keine Schublade. Überrascht, verbittert und begeistert gleichermaßen.
An den Wochenenden entfliehen alle, die es sich leisten können, der schwülen Hitze der Hauptstadt. Tausende Familien zieht es ans Meer. Die weitläufigen weißen Strände der Stadtteile Benfica und Corimba und die auf der vorgelagerten Halbinsel Ilha do Cabo sind proppenvoll. Es wird gegrillt, getrunken, geschwatzt und im warmen Atlantik geplanscht. Ein kleines Motorboot verkehrt zwischen der Stadt und der Musulo-Halbinsel, die eigentlich nur ein einziger langer Strand ist. Mit ein paar schicken Häusern und Yachtanlegestellen der reichen Bonzen, die gute Kontakte zum seit 37 Jahren autoritär regierenden Präsidenten Dos Santos haben. Ihre verwöhnten Söhne fahren mit verspiegelten Sonnenbrillen und Designerklamotten ihre Lieblingsspielzeuge spazieren. Aufgemotzte kleine Jeeps, aus denen angolanische Kuduro-Musik dröhnt. Aber Musulo ist nicht nur für die Reichen und Schönen. Die einfachen Strandbuden bieten gegrillten frischen Fisch mit Reis und Salat an. In Styropor-Kühlboxen lagern eisgekühlte Limonaden und Kuka, das lokale Bier. Ein wunderbares Fleckchen, um dem hektischen, glühenden Großstadtmoloch zu entkommen, meint Geschäftsmann Joao Carlos. Er steht in Badehose und nacktem Oberkörper mit Goldkettchen um den Hals im Sand, in der Hand eine Bierdose.
Ich habe hier ein kleines Strandhaus und bin fast jedes Wochenende mit meinen Leuten hier und relaxe. Es ist sehr wichtig für mich, dem Stress und der Hektik Luandas zu entfliehen. Einfach mal entspannen, gut essen und trinken, eine schöne Zeit haben. Es gibt Whisky, Bier, Wein und viel Wasser natürlich. Das ist ja sehr wichtig bei der Hitze hier. Und traditionelles Essen. Wir Angolaner lieben den Strand und feiern gern, vor allem mit der Familie und Freunden.
Sein Freund Marcio füllt Whisky in einen Pappbecher voller Eiswürfel. Er arbeitet als Ingenieur auf einer Ölplattform vor der Küste Angolas. Mehrere Tage hart arbeiten, dann hier entspannen.
Wir Angolaner genießen das Leben. Wir sind nicht so wie die Europäer oder Amerikaner. Die arbeiten sehr hart und feiern nur ein bisschen. Bei uns ist das eher so 50-50. Das Wochenende hier genießen, abschalten und montags geht es zurück zur Arbeit.
Saturday, Sunday and then Monday we used to go to work.
Place to park, that is the matter.
Und das ist die Hölle. Konzentriert steuert Antonio da Silva seinen verbeulten, grauen Kleinwagen durch den dichten Morgenverkehr Luandas. Eigentlich ist er Sprachlehrer. Aber sein Gehalt von umgerechnet knapp 800 Euro reicht hinten und vorne nicht, um seine Familie zu ernähren. Deshalb bessert Antonio es mit Nebenjobs auf. Mal schuftet er Schichten in einer Brauerei, mal bietet er seine Dienste als Fahrer an. Sein Honorar könnte man beim berüchtigten Luanda-Verkehr eher als Schmerzensgeld bezeichnen. Gerade sucht er einen Parkplatz. Keine leichte Aufgabe.
You know, it's very complicated.
Es ist echt eine Herausforderung, hier in Luanda Auto zu fahren. Keiner hält sich an die Regeln. Außerdem sind viele Straßen kaputt. Manche sind relativ neu, keine 10 Jahre alt, aber sie sind schon kaputt. Manchmal stehen wir 2, 3, 4 Stunden im Stau. Auf einer Strecke, für die wir eigentlich höchstens 50 Minuten brauchen würden.
In the traffic. In a very condition, we should make, if I'm not wrong, 50 minutes.
Für Autofahrer gibt es wohl weltweit nur wenige Städte, die schlimmer sind als Luanda. Keine Beschreibung der Stadt kommt ohne den Hinweis auf das Verkehrschaos aus, das hier praktisch den ganzen Tag herrscht. Die Straßen sind übersät mit riesigen Schlaglöchern, die Kratern gleichen. In der Regenzeit werden aus ihnen buchstäblich kleine, trübe Seen, durch die die Autos im Schritttempo durchrumpeln müssen. Häufig bleiben sie mitten auf der Straße mit einer Panne liegen, was das Chaos noch mal verstärkt.
Der Fahrstil der Lenker ist abenteuerlich. Vor allem die Fahrer der hellblauen Minibus-Sammeltaxis mit dem weißen Dach, die Candongueros, nutzen ohne Rücksicht auf Verluste jede noch so kleine Lücke, um ein paar Zentimeter voranzukommen. Oft sind Autos, Busse, Lieferwagen und LKW so ineinander verkeilt, dass sich der Europäer ernsthaft fragt, wie sich das Kuddelmuddel wieder auflöst. Erstaunlich, dass die Fahrer dabei meistens ruhig bleiben. Zumindest seien lautstarke Auseinandersetzungen oft nach kurzer Zeit vorbei, grinst Antonio.
Freunde macht man sich im Verkehr nicht, eher Feinde. Aber das Gute an den Menschen hier ist, selbst wenn wir uns im Stau beschimpfen, kurz darauf sind wir schon wieder Freunde und alles ist gut.
Entsprechend pragmatisch findet Antonio dann auch einen Parkplatz. Er stellt sein Auto einfach auf ein Privatgrundstück vor einem Mietshaus.
Nicht nur der Verkehr ist anstrengend, die ganze Stadt Luanda pulsiert unentwegt. Der Verkehrslärm wird nur noch vom Krach der Maschinen auf den vielen Baustellen überboten. Es ist schwül, auf den Straßen herrscht geschäftiges Gewusel, auf den Bürgersteigen und an Ampeln bieten Straßenverkäufer Obst, Gemüse und Handykarten an.
Geradezu idyllisch ist dagegen die Festung São Miguel oberhalb des Zentrums. Pastellfarben thront sie über der Bucht. Für ein paar Cent kann man sich im frisch renovierten Militärmuseum alte Armeefahrzeuge und Waffen anschauen. Der Blick von den massiven Festungsmauern hinunter ist atemberaubend. auf die Skyline der Stadt, die Bucht und die Strandpromenade.
Luanda wurde 1576 vom portugiesischen Entdecker Paulo Dias de Novais gegründet, einem Nachkommen des Seefahrers Bartolomeu Dias. Mit 100 Siedlerfamilien und militärischer Unterstützung etablierte de Novais gewaltsam die Siedlung São Paulo da Assumpção da Luanda im Gebiet des Königtums Ndongo. Das Land wurde kolonialisiert, Luanda wurde zum Brückenkopf Portugals auf dem Kontinent und zum Zentrum des Sklavenhandels mit Brasilien. Die Eroberer bauten zwei massive Festungen, die Fortaleza de São Miguel und das Forte de São Francisco do Penedo, die bis heute als historische Wahrzeichen existieren.
Nach Abschaffung der Sklaverei erlebte Luanda Mitte des 19. Jahrhunderts einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung und wurde zum Handelszentrum der Region. Der Hafen war ein riesiger Umschlagplatz. Schiffe aus aller Welt ankerten in der Bucht von Luanda, um Palmöl, Elfenbein, Baumwolle, Kaffee, Kakao und Tabak für den Export zu laden. Ein wohlhabendes angolanisches Bürgertum entstand, das sich prächtige Kolonialbauten in der Stadt leistete. Noch während der angolanischen Unabhängigkeit 1975 war Luanda eine der größten und am meisten entwickelten Städte des Kontinents, galt gar als Paris Afrikas.
Doch fast 40 Jahre bewaffneter Konflikt haben Luanda weit zurückgeworfen. Erst der erfolgreiche Befreiungskampf gegen die portugiesischen Besatzer, dann direkt im Anschluss der Bürgerkrieg, einer der längsten und blutigsten auf dem afrikanischen Kontinent. Der Bürgerkrieg war vor allem ein Machtkampf zwischen den rivalisierenden ehemaligen Befreiungsbewegungen MPLA und UNITA. Beide wollten sich die Macht im entkolonialisierten Angola sichern. Zu unterschiedlich waren die sozialen Wurzeln und die Ideologien der beiden Seiten. Zu verkracht waren die Anführer, MPLA-Chef José Eduardo dos Santos, der spätere Präsident, und UNITA-Führer Jonas Savimbi.
Am Ende des Krieges waren mehr als 500.000 Tote zu beklagen. Über 1 Million Menschen wurden vertrieben. Die Infrastruktur des Landes und der Hauptstadt Luanda wurde weitgehend zerstört. Erst der 2002 vereinbarte Frieden und der vom Rohöl ausgelöste Wirtschaftsboom Angolas hat Luanda wiedererweckt. Seitdem verändert sich das Stadtbild rasant.
Free. These buildings were not here 10 to 15 years ago.
Ich hatte hier früher einen freien Blick. Alle Gebäude, die ich von meinem Fenster aus sehe, hat es vor 10, 15 Jahren noch nicht gegeben. Die Stadt ist so schnell gewachsen, dass sich der Anblick total verändert hat. Kaum wiederzuerkennen. Ich habe die Entwicklungen jeden Tag erlebt. Das ist bizarr, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Angela Minguez sitzt in ihrem Büro einer Privatuniversität mit Blick auf das Geschäftszentrum Luandas. Die protzige Zentrale des staatlichen Ölkonzerns Sonangol, ein 22 Stockwerke hoher Riegel aus Glas, Stahl und Beton, eines der höchsten Gebäude Angolas, versperrt den Blick auf die Meerespromenade. Angela Minguez ist Architekturprofessorin und wohl eine der profundesten Kennerinnen der Stadt.
Die Stadt hat ihr historisches Gesicht verloren. Paris ist eine Stadt der Kultur, Chicago eine Industriestadt. Luanda ist seit den Zeiten der Sklaverei eine Handelsstadt. Aber diese Identität ist über die Jahrhunderte verloren gegangen. Vor allem durch die Entwicklung in den letzten 10, 15 Jahren.
Luanda ist wie ein in Stein gehauenes Geschichtsbuch, aus dem bündelweise Seiten herausgerissen worden sind. Vereinzelt erinnern noch die mit Blumenornamenten dekorierten, gekachelten Straßenschilder und die liebevoll restaurierten Villen an die portugiesischen Kolonialherren. Aber viele Gebäude aus dieser Epoche wurden abgerissen oder verfallen im Schatten protziger Glas-, Stahl-, Beton-Bürotürme. Bei den Stadtplanern scheint der Gedanke vorzuherrschen, dass man die koloniale Vergangenheit nicht braucht. Stattdessen gilt das Motto: moderner, höher, protziger, teurer. Viele Projekte werden von chinesischen Baufirmen realisiert, die mit Rohöl bezahlt werden. Ironischerweise erzeugt genau dieser Zwang, sich unbedingt am globalen Architekturgigantismus zu orientieren, eine neue Art der Kolonialisierung, meint Angela Minguez.
None of this development is actually
Keines dieser neuen Bauprojekte ist von Angolanern entworfen worden. Keines hat eine angolanische Perspektive. Wir sollten unsere Vergangenheit nicht einfach ausradieren und vergessen, sonst holt sie uns wieder ein. Gerade findet doch wieder eine Kolonialisierung statt. All diese Gebäude gehören Ölkonzernen. Das geht doch in die gleiche Richtung. In 100, 200 Jahren wird man unsere heutige Epoche auch als eine Art Kolonialisierung bei der Entwicklung der Stadt begreifen. Es sind andere Länder, andere Zeiten, klar. Aber die Philosophie bleibt die gleiche.
Der Run auf die Ölreserven hat zu einer Turbo-Entwicklung in Luanda geführt. Fast alle Ölmultis wollten von dem Boom profitieren und haben sich hier angesiedelt. Aus einer vom Bürgerkrieg traumatisierten Stadt ist innerhalb kürzester Zeit eine der teuersten Städte der Welt geworden. Produziert wird im Land praktisch nichts. Fast alles muss importiert werden. Meistens aus Portugal, Südafrika, Indien und China. Das macht das Leben extrem kostspielig.
Im Supermarkt zahlt man für ein Toastbrot aus Portugal 8 Euro, für ein Stück spanischen Käse 15 Euro, eine Packung Windeln atemberaubende 60 Euro. In einem Land, in dem mehr als die Hälfte der Menschen mit weniger als 2 Euro am Tag überleben muss. Und in dem selbst gut ausgebildete Leute vielleicht 600 bis 800 Euro im Monat verdienen.
Außerdem ist die Nachfrage nach Wohnraum explodiert, die Preise entsprechend mit. Eine 100 Quadratmeter Wohnung kostet schon mal über 3000 Euro Miete im Monat. Kürzlich hat ein großes Penthouse direkt über der Strandpromenade einen neuen Mieter gefunden, für mehr als 150.000 Euro im Monat.
Angesagt sind derzeit die Restaurants Coconut und Lokal, direkt an den Stränden der vorgelagerten Halbinsel do Cabo. Unter hellen Sonnenschirmen sitzend, stecken die coolen Neureichen ihre Füße in den Sand und lauschen der säuselnden Lounge-Musik. Sie lassen sich von den hohen Preisen keineswegs abschrecken, die in Deutschland denen von Sterneküchen gleichen.
Eine Stadt als Spielwiese für internationale Investoren, Ölfirmen und die zu schnellem Reichtum gekommenen, politisch bestens vernetzten Neureichen Angolas. Auch auf der Straße zeigen sie, was sie haben. Kolossale schwarze Geländewagen, mit denen sie durch den Verkehr pflügen.
Zu den Spielwiesen zählt auch der mondäne Club Nautico auf der Halbinsel do Cabo. Unter Sonnenschirmen lässt sich die Haute Volée des Entwicklungslandes bei köstlichem Fisch und exquisiten Meeresfrüchten verwöhnen. Von der Terrasse aus haben sie einen prächtigen Blick über die Bucht, den Yachthafen und die Skyline von Luanda. Ein kleiner, drahtiger junger Mann werkelt in einer Ecke an einem Mischpult und großen Lautsprechern herum. Für den schönen Ausblick hat er nicht viel übrig.
Das Panorama ist ganz nett. Mein Leben sieht aber ganz anders aus, wie das der meisten Angolaner. Keiner von uns wohnt in so schicken Gebäuden. Wir brauchen eine funktionierende Wirtschaft, eine gerechtere Verteilung des Einkommens, Bildung und Wohlstand für alle. Aber hier haben nur wenige Menschen viel zu viel Geld.
MC Sacerdote ist einer der bekanntesten Kuduro-Künstler des Landes. Kuduro ist der populärste Musikstil bei jungen Angolanern. Ein energiegeladener Mix aus karibischen Rhythmen wie Calypso und Soca, afrikanischer Percussion und House- und Techno-Beats. Der schnelle, atemlose Stil passt bestens zu einer pulsierenden Stadt wie Luanda. Besonders in den Musekes, den riesigen Slums von Luanda, ist Kuduro für die Jugend ein Lebenselixier.
Kuduro ist pure Energie. Wir jungen Leute können damit besonders gut unsere Gefühle ausdrücken, unsere Träume, das, was uns beschäftigt. Ich nutze Kuduro, um politische Botschaften auszusenden, soziale Missstände anzuprangern. Kuduro ist praktisch meine Waffe, um Ideen und Gefühle auszudrücken. Im Grunde ist das wie der Rap in den USA. Er hat die gleiche Geschichte, nur der Kontext ist anders.
Und das ist der Kontext in Angola. Die Menschen leben in einem Land, das seit fast 40 Jahren vom autoritären Präsidenten Dos Santos beherrscht wird. Er führt es wie einen Familienbetrieb. Menschenrechtsorganisationen sprechen von einer Kleptokratie. Seine Kinder sitzen an den wichtigen Schaltstellen in der Politik und der Wirtschaft.
Tochter Isabel ist die erste Dollarmilliardärin und reichste Frau des gesamten afrikanischen Kontinents. Geschätztes Vermögen mehr als 3 Milliarden US-Dollar. Die öffentlichkeitsscheue 43-Jährige hat in den letzten Jahren ein Imperium aufgebaut. Telekommunikation, Medien, Finanzen, Energie, Diamanten, Supermärkte. Kaum ein Wirtschaftszweig, in dem die dynamische Geschäftsfrau nicht mitmischt. Auch beim ehemaligen Kolonialherren Portugal hat sich Dos Santos in den letzten Jahren kräftig eingekauft, besitzt Anteile an Medienkonzernen und Banken.
Ohne ihren Präsidenten-Daddy und seine Verbindungen hätte sie wohl kaum ein so märchenhaftes Vermögen anhäufen können. In Angola trägt die attraktive Isabel deshalb den wenig schmeichelhaften Spitznamen Prinzessin. Und wie, um das zu untermauern, hat ihr Vater sie letztes Jahr handstreichartig zur Chefin von Sonangol gemacht, dem omnipräsenten und allmächtigen staatlichen Ölkonzern.
Die riesigen Ölvorräte haben nur wenigen Menschen genutzt, die politisch eng verbandelt sind mit dem Präsidenten. In kürzester Zeit sind sie extrem reich geworden. Die politische Elite ist identisch mit der wirtschaftlichen Elite. Korruption ist Alltag. Die Mehrheit der Angolaner hingegen hat nichts vom Ölreichtum. Im Gegenteil, jetzt, wo der Ölpreis deutlich gesunken ist, steckt das Land in einer tiefen Wirtschaftskrise, weil es zu sehr auf das Öl vertraut und nicht diversifiziert hat. Die Folgen der Krise müssen die einfachen Menschen ertragen. Hohe Arbeitslosigkeit, ein mieses Bildungssystem, eine miserable medizinische Versorgung. Die Preise für Lebensmittel und Transport steigen. In Luanda wird der Müll oft nicht abgeholt und stapelt sich mitten im Zentrum auf den Bürgersteigen. Ständige Stromausfälle machen den Menschen zu schaffen.
Gegen diese Missstände singt MC Sacerdote an und lässt sich dabei nicht vom repressiven Staat aufhalten, der unliebsame Stimmen gern gewaltsam unterdrückt.
Viele Künstler preisen in ihren Songs den Boss, unseren Präsidenten. Sie haben Angst, dass sie sonst ihre Privilegien verlieren. Aber ich muss doch authentisch sein und hinter meinen Songs stehen. Sie müssen mir gefallen. Ich kann doch hier nicht leben, ohne mir Sorgen über die politischen und sozialen Probleme zu machen. Andere jagen das Geld. Ich suche noch meinen Platz inmitten dieses Durcheinanders. Wenn ich über mich schreibe, dann weiß ich, 80-90% der Menschen haben die gleichen Probleme wie ich. Meine Musik spiegelt ihre Realität wider.
Die Realität der einfachen Angolaner hat mit dem Jet-Set-Leben der Neureichen nicht viel gemein. Der Englischlehrer und Teilzeitfahrer Antonio da Silva lebt mit seiner Familie in Viana, einem Vorort Luandas. Dort ist von der Pracht der ölbefeuerten Entwicklung nichts zu sehen. Es gibt nicht mal eine geteerte Straße. Der starke Regen hat die Lehmpiste zu einem schier unüberwindbaren Schlammparcours mit tiefen Kratern und großen Pfützen gemacht. Antonio lebt in einem einfachen, gemauerten Haus. Seit Jahren baut er daran. Immer wenn etwas Geld da ist, kauft er neues Material. Entsprechend zusammengewürfelt sieht es aus. Innen ist es düster, der Strom ist weg, mal wieder.
Ich muss jeden Monat den vollen Betrag zahlen, aber wir haben höchstens an 10 Tagen im Monat Strom. Das Problem ist unsere Regierung. Sie schert sich nicht um uns. Wir haben seit fast 15 Jahren Frieden. Viele Politiker sind in der Zeit sehr reich geworden. Für uns haben sie kaum etwas getan. Die Straßen sind kaputt, wir haben keinen Strom, kein fließend Wasser. In der ganzen Gegend gibt es nur eine einzige Schule. Für hunderte Familien und nur ein medizinisches Zentrum, dem selbst die Grundausstattung fehlt. Das Leben ist wirklich hart. Wir versuchen alles, damit es irgendwie weitergeht.
Noch schlechter geht es den vielen Millionen Menschen, die in den Musekes leben, den riesigen Slums von Luanda. Sie hausen in selbstgezimmerten Hütten. Grundversorgung ist hier ein Fremdwort. Vor 20 Jahren haben etwa 2 Millionen Menschen in der Stadt gewohnt. Mittlerweile sind es geschätzt 6 Millionen, im Großraum Luanda sogar 10 Millionen. Die Infrastruktur hat mit diesem explosionsartigen Bevölkerungszuwachs nicht ansatzweise Schritt gehalten. Für all diese Menschen ist es völlig illusorisch, in Luanda selbst zu wohnen. Nur gut verdienende Ausländer und reiche Einheimische können sich das leisten. Eine Entwicklung, die Architekturprofessorin Angela Mingues kritisch sieht.
Dieser Gentrifizierungsprozess ist nicht gut. Städte müssen vielfältig sein. Alles Neue, was hier entsteht, ist nicht für die lokale Bevölkerung gedacht. Die Menschen, die hier mal gelebt haben, die Leben in der Stadt erzeugt haben, die wohnen mittlerweile weit außerhalb, wo es günstiger ist. Luanda wird praktisch zur Geisterstadt.
Ganz so weit ist es zum Glück noch nicht. Es gibt in der Altstadt immer noch Orte, die nicht gentrifiziert sind. Zum Beispiel das Lokal von Giselle Nunes in einem mit Wellblech überdachten Hinterhof im Schatten der neuen Wolkenkratzer. Bunte Plastikstühle, Wachstischdecken. In der Ecke plärrt ein Fernseher.
Die meisten meiner Kunden sind Angolaner. Ausländer haben wir nur selten hier. Unsere Preise sind sehr günstig, das zieht die Einheimischen an. Bei mir kostet ein Essen etwa 5 Euro. Ich fange morgens an, dann gibt es immer Suppe zum Frühstück. Mittags verkaufe ich traditionelle angolanische Gerichte, wie zum Beispiel unseren Hühncheneintopf Muamba mit Palmöl. Oder Kalulu, Fleisch in einer Gemüsesoße. Als Beilage gibt es Funje, Maniokbrei oder Maniokblätterspinat. Und natürlich Feijoada, unseren traditionellen Bohneneintopf.
Wenigstens den Sonnenuntergang bekommen die Luanda umsonst, ohne in die teuren Beachclubs der Reichen und Schönen gehen zu müssen. Sie fahren auf die Ilha do Cabo, kaufen sich an der Imbissbude am Strand eine Dose Kuka-Bier, setzen sich in den Sand und sehen zu, wie die Sonne rotglühend im unendlich wirkenden Atlantik versinkt. Luanda liegt jetzt im Rücken und scheint ganz weit weg. Oder sie spazieren unter Palmen auf der herrlich hergerichteten Strandpromenade, wo sich gestresste Geschäftsmänner schwitzend beim Joggen abreagieren und angolanische Mütter mit ihren Kindern tratschend auf dem Spielplatz sitzen.
Luanda pulsiert rund um die Uhr. Still wird es in der Stadt nie. Den Sound der Stadt am Abend bestimmen die allgegenwärtig brummenden Stromgeneratoren und die Business People, die die halbwegs freie sechsspurige Marginal direkt an der Promenade nutzen, um ihre protzigen Geländewagen mal so richtig auszuführen. Dennoch kann sich die Architekturprofessorin Angela Mingues keine schönere Stadt vorstellen als Luanda.
Luanda hat diese Größe, diese Geschichte. Eine alte Lady, die der Welt immer noch viel geben kann. Für mich ist Luanda die tollste Stadt der Welt. Eine der tollsten Städte aller Zeiten. One of the greatest cities ever.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal hektisch, chaotisch, laut, aber faszinierend. Die angolanische Hauptstadt Luanda. Eine Sendung von Jan-Philipp Schlüter, ARD-Studio Johannesburg. Es sprachen neben weiteren Regina Medler und der Autor. Technik Doris Umland. Regie Karin Huxdorf. Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.